Herzlich willkommen zum Podcast Diagnosekompass seltener Erkrankung. Der Weg zur Diagnose, der Weg zur Therapie. In jeder Folge sprechen wir mit Betroffenen, Angehörigen und Experten über die Besonderheiten von seltenen Erkrankungen und Immundefiziten, um Einblicke in das Leben der Betroffenen und die Herausforderungen von Wissenschaft und medizinischer Versorgung zu geben. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der FBETA GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um seltene Erkrankungen. Heute tauchen wir in ein Thema ein, das viele Betroffene und ihre Familien tief bewegt, nämlich die sogenannte diagnostische Odyssee. Also diese Reise zur Diagnose, die ist oft lang, belastend und voller Hürden. Und warum es so lange dauert, bis seltene Erkrankungen erkannt werden und welche Herausforderungen dieser Prozess mit sich bringt, sowohl für die Betroffenen als auch für das Gesundheitssystem, diesen Fragen wollen wir uns heute nähern. Mein heutiger Gast ist Michael Scholz von der AXE e.V., der Allianz chronischer seltener Erkrankungen. Und zudem, Herr Scholz, sind Sie auch Vorstand der ELA e.V. aktiv, also der Europäischen Vereinigung gegen Leukodystrophien. Aber vor allem sind Sie ja nicht nur ein Experte in diesem Bereich, sondern Sie sind auch persönlich getroffen. Ihre Tochter lebt mit einer seltenen Erkrankung, nämlich einer Leukodystrophie. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen mit uns zu teilen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Bless. Ich freue mich auf das Gespräch.
Immer, Herr Scholz. Lassen Sie uns doch gleich direkt einsteigen. Herr Scholz, mögen Sie uns ein bisschen von Ihren persönlichen Erfahrungen schildern. Wie haben Sie und Ihre Familie die Suche nach einer Diagnose erlebt, als Sie erste Symptome bei Ihrer Tochter erlebten?
Also in 30 Minuten so eine persönliche Geschichte zu erzählen, abschließend, dass man es komplett versteht, das geht gar nicht. Aber ich öffne gerne ein bisschen den Türspalt, dass Zuhörer einfach einen Eindruck bekommen, wie es bei uns gelaufen ist. Bei der Leukodystrophien ist es so, oder bei den Leukodystrophien ist es so, dass die Myelinscheide zerstört wird im Gehirn. Und das ist dann symptomatisch am Ende der Erkrankung, wie bei einem ALS-Patienten. Das kennen die meisten, damit man sich eine kleine Vorstellung machen kann, was macht diese Erkrankung mit einem. Bei meiner Tochter war es so, bis 5 Jahre ist sie ganz normal aufgewachsen und es war nur ein unspezifisches Gefühl meiner Frau. Es war etwas anders als bei unseren 2 größeren Jungs. Und wir sind dann auch zum Arzt gegangen und wir hörten dann vom Kinderarzt Sätze wie, jedes Kind ist anders. Oder Sie haben 2 gesunde Kinder, da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Und der Hausarzt, der hat uns dann versorgt mit einer Gefälligkeitsverordnung, hat er auch so formuliert, weil wir sagen, da muss doch irgendetwas sein, weil unsere Tochter ist nicht so weit wie unsere Jungs. Wir haben eine Gefälligkeitsverordnung für die Ergotherapie bekommen und relativ schnell hat die Ergotherapeutin uns berichtet, nach dem 1., 2. Termin schon, da ist irgendetwas in den Bewegungsabläufen, was auf einen Schlaganfallpatienten so hindeutet. Und wir dachten, wir haben nichts gesehen, wir wussten gar nichts davon. Und dann ist die Situation so, dass man alles schwarz sieht. Man weiß ja nicht, was dahinter hängt, beziehungsweise verdrängt es. Und die Ergotherapeutin sagte zu uns, gehen Sie mal zum Kinderneurologen. Also einfach wieder wegschieben, ne? Gar nicht so sich damit beschäftigen, sondern wegschieben, vielleicht war es auch gut. Und die hat man wenig auf dem Land. Und die hat auch noch gesagt, da wird auch nichts sein, weil auch die Therapeuten und die Ärzte sagen, selten ist selten und häufig ist häufig, einfach nur mal zur Sicherheit gucken lassen. Das wird ja alles gut. Und dann wollten wir zum Kinderneurologen, haben wir keinen Termin bekommen und sind dann in die Klinik gefahren. Dort wurden wir ausgelacht, weil natürlich die sagen, wir sind für Notfälle zuständig und wir stellen keinen Notfall für die Personen dar. Also waren wir dort auch unpassend und unser Gefühl war, ja, wo sollen wir denn dann sonst hin? Und dann kam aber 2 Minuten später die volle Aufmerksamkeit der Ärzte, weil sie plötzlich etwas gesehen haben, was sie bei normalen Kindern nicht sehen. Kleine Auffälligkeiten. Und ab diesem Zeitpunkt hatten wir dann 3 Ärzte, für die wir die völlige Aufmerksamkeit hatten. Aber wir waren da auch sehr hilflos dabei, weil wir wussten nicht, was passiert. Es war eine Maschinerie, die angestoßen wird.
Das klingt alles sehr, sehr belastend. Also Sie sprechen schon von ja, dass also Verzweiflung und Ratlosigkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie in diesem Weg auch emotional eine ganze Menge Hochs und Tiefs erlebt haben. Können Sie vielleicht auch persönlich nochmal beschreiben, wie Sie diese Zeit durchlebt haben oder Ihre Familie?
Ja, so ganz speziell ist mir noch die Zeit, nachdem wir von der Notaufnahme zur stationären Aufnahme kamen. Wir waren dann also 2 Wochen in der Klinik. Und diese ersten Tage waren unheimlich belastend, weil wir wurden durch eine Maschinerie in der Klinik geschickt, MRT, CT, Blutuntersuchung, Nervenleitgeschwindigkeiten. Es gab eine Vielzahl von Behandlungen. Aber die Ärzte haben eigentlich erklärt, warum machen wir das, sondern wir müssen breit diagnostizieren. Im Nachhinein weiß ich, sie hatten keine Ahnung. Sie hatten noch nicht mal einen Verdacht, weil diese kleinen Symptome, die die Neurologen dort gesehen haben, die sagen, da ist etwas, aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, was das ist. Wir müssen da sehr viel gucken. Und das hat bei uns zu einer großen Hilflosigkeit geführt und auch zu Ängsten, weil natürlich geht ein Bilderbuchkino im Kopf los und da heißt es dann, vielleicht ist es Leukämie, was ja schon sehr schrecklich wäre, aber Behandlungsoptionen vorhanden gewesen wären. Vielleicht ist es eine Gehirnerkrankung, wo man vielleicht operieren muss. Wie grauselig ist das denn? Ja? Oder es ist etwas Ähnliches. Was wir damals nicht wussten, ist, dass es noch viel schlimmer war. Ich will die Krankheiten nicht gegeneinander ausspielen, aber in der Konsequenz zu wissen, diese Krankheit ist tödlich. Und sie ist vernichtend, und zwar für den gesamten Organismus. Dadurch unterscheidet sich das von anderen häufiger vorkommenden Erkrankungen. Das ist so das Gefühl, die Ärzte haben einem nichts gesagt. Wenn ich zum Hausarzt gegangen bin, als ich meinen Daumen gebrochen habe und ich ihm sagte, ich kann meine Nase nicht mehr putzen, dann schmunzelte er und sagte, na, das Offensichtliche ist doch klar, Ihr Daumen ist gebrochen. Sage ich ja. Ich erinnerte mich dann so, wie war es eigentlich in der Klinik? Ich habe auch gesagt, da ist irgendetwas. Und man hat mir keinen Glauben geschenkt. Und das ist so dieses Bild, was ich immer habe. Und die Reise, die man dann macht, ist, als Patient geht man zum Primärversorger, lässt sich untersuchen, aber keiner weiß die Diagnose. Dann setzt eine Diagnostik ein und verschiedene Therapien, die aber nicht spezifisch laufen auf eine bestimmte Erkrankung. Und die Krankheit läuft weiter. Und das berücksichtigen aus meiner Sicht Ärzte teilweise nicht, dass diese seltene Erkrankung häufig sehr progredient verlaufen und auch Fachärzte dann überfragt sind. Und was wir dann bekommen, war eine dicke, fette Akte mit vielen Untersuchungsergebnissen. Das wächst. Und glücklicherweise war es bei uns nicht so wie bei vielen Menschen mit seltener Erkrankung. Dann gucken wir mal, was könnte psychiatrisch eventuell der Grund sein, sondern bei uns wurde ein Anfangsverdacht gefunden.
Es ist ja ein Stück weit auch nachvollziehbar, dass Ärzte die Vielfalt der seltenen Erkrankungen, das muss man ja auch sagen, die mögen im Einzelfall selten sein, aber wir haben ja auch viele seltene Erkrankungen, die alle im Hinterkopf zu behalten in ihrem Alltag, vor allem dann, wenn Symptome auch unspezifisch sind, ne? Aber das, was Sie da beschreiben, Ihre Erfahrung, das schildern ja viele Betroffene und das ist das große Problem, denke ich. Lassen Sie uns vielleicht noch mal darauf eingehen, warum die Diagnosestellung bei seltenen Erkrankungen so schwierig ist. Wie haben Sie das erlebt oder wo haben Sie vor allem die Hürden gesehen, bis dann zum Schluss ja doch erfolgreich die richtige Diagnose gestellt wurde?
Wir waren ja 2 Wochen in der Klinik und da wurden verschiedenste Untersuchungen gemacht. Rückblickend betrachtet ist es so, dass ich glaube, dass der Mut der Ärzte, sage ich mal, moderne Diagnosetools einzusetzen, noch nicht so ausgeprägt war zur damaligen Zeit. Heute mag das ein bisschen anders sein. Ich sage genomisches Screening. Und wenn der Kinderarzt auch gesagt hat, jedes Kind entwickelt sich anders, dann weiß ich das von einem Professor, bei dem wir später in Behandlung waren. Naja, jeder Entwicklungsrückschritt ist ein Alarmzeichen. Und wir sollten diese modernen diagnostischen Methoden auch mutiger einsetzen, dass man viel schneller zu einem Ergebnis kommen kann. Sie werden ja als Elternteil immer so als Helikoptereltern abgetan. Ich will das gar nicht so als Greuel sozusagen, wenn Ärzte mich bezeichnen, so als Helikoptereltern. Aber es ist so, dass dem Patienten oft auch nicht zugehört wird im Klinikalltag und im Alltag eines frei praktizierenden Arztes. Da sind 5 Minuten beim Kinderarzt schon sehr viel. Da sind 10 Minuten bei der Visite des Arztes im Krankenhaus schon viel. Und wenn wir über das Thema seltene Erkrankung reden, da braucht man einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Blicke, mehr Kommunikation zwischen den Eltern. Und was es auch so schwierig gemacht hat für uns, war eine Situation, dass wir nach einer Woche die Diagnose eine Verdachtsdiagnose bekommen haben. Und wir wussten, das ist nicht alltäglich, weil wir in ein Plüschzimmer geladen wurden. Das war kein Stationszimmer mehr, sondern es wurde bewusst ein bisschen Wert gelegt auf eine angenehme Atmosphäre. Das war es dann aber auch. Was dann kam, war der Hinweis von den Ärzten, und das zeigt so, dass sie darauf auch nicht vorbereitet sind. Sie sagten, genießen Sie noch 4 bis 6 Jahre mit Ihrem Kind, dann wird Ihr Kind tot sein. Wir haben Ihnen aber einen Termin in einer Spezialambulanz gemacht, in 3 Wochen. So, und da werden Sie dann nach Hause geschickt. Und es ist so, dass wir damals noch nicht gleich im Anschluss genomisch gescreent worden sind, sondern es wurde verlagert an eine andere Klinik. Ganz wichtig, woran muss man denken, was sollte sich eventuell ändern, ist, wir mussten unsere MRT-Aufnahmen selber mitnehmen, auf einer CD gebrannt ans UKE. Also wenn man sich das aus heutiger Sicht mit den technischen Möglichkeiten vorstellt, dann sage ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen die Kooperation, den Datenaustausch zwischen den Kliniken weitaus verbessern. Die Spezialisten im UKE konnten aufgrund eines Faxes oder mussten aufgrund eines Faxes eine Verdachtsdiagnose abgeben. Und wenn sie dann als betroffene Eltern hören, in 3 Wochen dürfen sie in die Spezialambulanz, dann sind sie am nächsten Tag am Telefon und versuchen, einen schnelleren Termin zu bekommen. Und wenn sie Fachärzte sind, die wissen, wie es den Familien auch geht, dann bekommen sie am nächsten Tag auch gleich den Termin. Aber das findet halt in den normalen Klinikalltag spiegelt sich da nicht wieder.
Ja, nochmal reingefragt. Sie schildern ja im Prinzip, dass, naja klar, die Ärzte zunächst die Erkrankung vielleicht gar nicht kennen oder auf dem Schirm haben, aber dann geht es ja schon los, dass Symptome fehlgedeutet werden oder auch ignoriert werden. Sie sprachen dann von der Unterstellung, als Helikoptereltern unterwegs zu sein. Ich hätte allerdings erwartet, dass das der schwierigste Schritt ist, bis zu einer Verdachtsdiagnose zu kommen. Und jetzt höre ich aber doch, dass der Zugang zur spezialisierten Versorgung ebenfalls so hürdenbefrachtet ist. Lange Wartezeiten, keinen richtigen Zugang zu den diagnostischen Tests und so weiter. Ist das etwas in Ihrer Wahrnehmung, wo man noch mehr tun kann, als jetzt die in der Tat wünschenswerte elektronische Übertragung von Patientendaten? Da kann man natürlich Wege verkürzen, das ist mir klar. Aber die 3 Wochen Wartezeit, das muss ja auch nicht unbedingt sein, gerade wenn Zeit das kritische Maß ist.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also da wünsche ich mir sehr starke Veränderungen. Ich sagte es vorhin, selten ist selten, häufig ist häufig. Und das spiegelt sich dann auch in der Ausbildung von Ärzten halt wieder. Verschiedenste Ärzte auf verschiedenen Treffen haben immer wieder gesagt, seltene Erkrankungen kommen eigentlich fast gar nicht vor. Und ich erinnere mich noch daran, dass plötzlich 30 Studenten bei uns im Klinikzimmer gestanden haben. Und wir wurden vorher gefragt, ob das in Ordnung ist, damit angehende Mediziner einfach mal einen Eindruck bekommen, wie unspezifisch und wie unspektakulär so eine Erkrankung beginnt und dass sie da die Aufmerksamkeit drauf richten können. Also für mich wäre ganz wichtig, ja, die Ausbildung der Ärzte oder in der Ausbildung der Ärzte diese Personen zu sensibilisieren für kleinste Hinweise und auch auf Möglichkeiten, wie sie sich Unterstützung holen kann. Das bedeutet, viele Ärzte wissen gar nicht, wie weise ich denn eigentlich Patienten in Zentren für seltene Erkrankungen zu. Das ist ein formaler, schwieriger Weg. Viele sagen, nein, das ist mir viel zu viel Aufwand, also lasse ich es. Es gibt einen Atlas, wo man sagen kann, welche Symptome gibt es und welche Zentren könnten dafür in Frage kommen. Aber das ist noch zu unbekannt. 50% der Hausärzte wissen nicht darüber Bescheid, wie sie diese Zentren für ihre Patienten nutzbar machen können. Und das, finde ich, ist einfach zu viel.
Hatten Sie das Gefühl, dass die womöglich ja hohen Kosten von solchen genetischen Tests in der Diagnosephase jetzt auch eine Rolle spielen, sich auch irgendwie hemmend auf eine zügige Diagnostik ausgewirkt haben?
Bei uns funktionierte es relativ schnell, dass wir also innerhalb von 2 Wochen dann diesen genetischen Test auch hatten. Aber ich kenne viele andere Betroffene aus unserem Verein, die halt genau dieses Problem haben, dass sie nicht frühzeitig in ein genetisches Screening kommen und dann entscheiden Eltern ganz spontan, wenn es in Deutschland so schwierig ist, dann fahren wir ins Ausland und lassen dort ein Screening machen und dort eine Untersuchung. Und die wissen dann nach 1-2 Wochen bereits, aha, das ist ein Ergebnis, das deutet auf eine seltene Erkrankung, die genetisch bedingt ist, hin. Ich hoffe, dass wir da einen Wandel vollziehen können. Jetzt gerade mit, dass das genomische Screening gerade für seltene Erkrankungen, für Krebstherapien in die Versorgung übergegangen ist. Aber ob das wirklich dann auch genutzt wird, es ist nicht unbedingt immer die Frage, ist es vorhanden, sondern wird es auch genutzt. Ne? Und zu den Kosten, ja, es ist sehr teuer gewesen. Mittlerweile sind die Kosten, sage ich mal, reduziert. Aber wenn es dennoch einige hunderte Euro sind für eine Behandlung, da überlegt sich jeder Mediziner, mache ich das oder mache ich das nicht? Oder komme ich noch mit anderen Diagnostikmitteln weiter?
Wenn Sie so aus systemischer Blick in das ganze Geschehen heraufgucken, wo sehen Sie denn da die Problemfelder, wenn ich an die Organisation des Gesundheitswesens beispielsweise denke, wo sehen Sie die Hauptproblemfelder, wo sind systemische Probleme, die letztlich dann in der Summe dazu führen, so eine Verzögerung herbeizuführen, vor allem in einer Situation, wo Zeit ja wirklich Leben bedeutet?
Also ein ganz wichtiges Thema ist für mich die Kooperation im medizinischen System, das heißt die Verzahnung zwischen ambulanten Bereich und dem Expertenbereich in den Kliniken, in Unikliniken. Da wird aus meiner Sicht zu wenig Angebote gemacht, miteinander zu diskutieren über einen Fall. Der Zugang zu Spezialambulanzen ist sehr schwierig, weil sie auch überlastet sind. Das heißt, wenn man da mit unspezifischen Symptomen kommt, wird man immer gesagt bekommen, gehen Sie doch bitte erstmal zum Kinderneurologen, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und dann wird Ihnen da erstmal geholfen. Und häufig ist gerade das Thema Zeit sehr, sehr wichtig. Es gibt viele genetisch bedingte Erkrankungen, wo halt nur ein ganz, ganz enges Zeitfenster für eine Therapieoption besteht. Und da haben die Patienten nicht Zeit, von dem einen zum anderen geschickt werden oder vertröstet zu werden. Das warten wir dann erstmal ab. Wir gucken uns das in 3, 4 Wochen nochmal an. Und was mir sehr wichtig ist, auch aus Patientensicht ist, hört einfach ein bisschen mehr auf die Familien. Wenn die etwas zu sagen haben, ich weiß, es ist schwierig, das Stichwort war Helikoptereltern, aber hört den Patienten zu, auch wenn es im Alltag des Arztes schwierig ist, sein Praxismanagement so zu organisieren. Und wir können einen Beitrag leisten als Patienten. Was hätten wir zu bestimmten Punkten erwartet? Ganz am Anfang ist es ein ganz großes Thema. Wie bekomme ich als Patient denn so eine niederschmetternde Diagnose? Es gibt da sehr unterschiedliche, aber wie bekommt man denn eine so niederschmetternde Diagnose angemessen kommuniziert? Und ich habe erlebt, dass sehr viel Angst bei den Ärzten vorhanden ist. Sehr viel Angst, so eine schreckliche Diagnose auch den Eltern mitzuteilen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass es da auch in Ausbildung, in Weiterbildung Möglichkeiten geben wird. Sei ehrlich zu den Eltern. Es hilft nichts. Wobei, das habe ich auch gelernt, jedes Elternteil geht sehr unterschiedlich damit um. Wir würden sagen, sagt uns bitte, was Trumpf ist. Und gleichzeitig kommt von den Ärzten wieder, wir wissen auch nichts.
Sie sprechen ja einen ganz wichtigen Punkt an. Sie als aufmerksame Eltern sind ja im Prinzip häufig die erste Instanz, die nicht eine Diagnose trifft, aber das Gefühl entwickelt, hier stimmt etwas nicht. Vor allem, wenn Sie erfahrene Eltern sind. Sie hatten ja auch zwei Kinder zuvor schon in ihrer natürlichen Entwicklung miterlebt und haben gemerkt, da stimmt etwas nicht. Ist das nur ein fehlendes Zuhören in der Primärversorgung beim Kinderarzt, oder hängt das auch damit zusammen, dass die Ärzte diese seltenen Erkrankungen oder deren Symptomatik überhaupt nicht kennen, vielleicht auch gar nicht kennen können? Wie kann man an dieser Stelle noch weiterhelfen?
Ja, das eine ist, dass ich mir wünsche, meine Fantasie sagt, mehr Technik in den ärztlichen Alltag zu bringen. Manchmal ist es so, dass es nicht darum geht zu wissen, aha, dieses Kind hat eine Auffälligkeit im Frühjahr und eine Auffälligkeit im Herbst, sondern dass man weiß, wenn die Sachen zeitlich auseinander sind, dann muss es Pling machen, dann muss eigentlich in der ärztlichen Praxis, wenn die Symptome, die beschrieben sind, vielleicht in eine Software eingegeben werden, dann muss über technische Entwicklung, über KI einfach der Arzt in seiner Diagnostik unterstützt werden. Ich möchte nicht, dass gleich ein Red Alert, ein Red Flag kommt, sondern vielleicht ein oranges, wie so eine orangene Ampel. Guck da bitte nochmal genau raus, denn das findet nicht statt. Der andere Aspekt ist, dass man vielmehr noch die Ärzte informiert, was gibt es denn für Unterstützungsangebote, auch für die Ärzte. Es gibt die Zentren für seltene Erkrankungen, es gibt Spezialambulanzen, es gibt die Universitätskliniken. Früher auch loszulassen und sagen, hier brauche ich Unterstützung. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dass die Bereitschaft auch da ist, niederschwellig genetische Diagnostik und auch teurere Diagnostik bei Verdacht einfach ein bisschen mutiger einzusetzen. Denn eins ist klar, bei seltenen Erkrankungen ist es so, ich habe nur wenig Zeit bei verschiedenen. Und wenn ich dieses Zeitfenster nicht nutze, ja, dann ist alle Mühe um die Kenntnis, die Diagnose schlecht. Und dann kann ich letzten Endes nur Best Supportive Care anbieten und sagen, das Kind wird ein schlechtes Leben haben und das soll es nicht sein.
Das heißt, man müsste Ärzte sowohl vielleicht noch stärker als jetzt dafür sensibilisieren, dass diese schnelle oder schnellere Diagnosestellung wirklich lebenswichtig sein kann oder ist, je nach Erkrankung. Und eine Sensibilisierung, ja, im Hinblick auf Auffälligkeiten, die Eltern berichten, aber doch sicherlich auch verstärkte Ausbildung, Schulung für die Symptomatik selbst, dass da doch noch mehr Wahrnehmung und mehr Gefühl für mögliche Symptomatik seltener Erkrankungen entsteht. Ist das realistisch?
Ja, es ist unmöglich, dass wir die 6.000 bis 8.000 seltenen Erkrankungen bei allen Ärzten so bekannt machen, dass man das immer beachtet. Aber als betroffene Eltern wären wir schon froh darüber, wenn man bestimmten Symptomen eine höhere Aufmerksamkeit widmet. Denn wie ich vorhin schon sagte, es gibt keinen Rückschritt. Und wenn es einen Rückschritt gibt in der kindlichen Entwicklung, dann muss es einfach mehr Aufmerksamkeit haben. Wenn wir in der ärztlichen Ausbildung einen Schwerpunkt haben, wenn du ungewöhnliche Symptome siehst oder wenn du so unspezifische Symptome berichtet bekommst, dann resette dich bitte nochmal und guck nochmal mit einem anderen Blick drauf. Und das Zweite ist, vertraue nicht drauf, dass du über alle Erkrankungen Bescheid weißt. Das heißt, nutze dein Netzwerk. Dieses medizinische Netzwerk ist vorhanden, aber es wird nicht genutzt. Die NAZE, dieses Nationale Aktionsbündnis für seltene Erkrankung, das arbeitet daran, dass Zentren für seltene Erkrankungen mehr bekannt werden, aber es kennt kaum einer. Und diese Wege zu kennen für Ärzte, das ist wichtig, ne? Dass sie genau zielgerichtet wen zuweisen können und mehr Bereitschaft haben, hier höre ich auf und das gebe ich in andere Hände. Wenn das passieren würde, wäre schon eine ganze Menge gewonnen.
Das Wissen um Anlaufstellen, das ist sicher eine machbare Forderung, dieses sich permanent selber wieder in Frage stellen, ist wahrscheinlich ein lebenslanges Lernen, was man den Ärzten da abverlangt, aber vermutlich die einzige Lösung, weil Sie sagen völlig zu Recht, diese unfassbare Anzahl an Symptomatiken für so eine große Anzahl seltener Erkrankungen, das ist dem Haus, dem Kinderarzt in seinem Alltag wahrscheinlich nicht zuzumuten oder nicht realistisch zu erwarten. Wenn wir mal einen Schritt weitergehen, nachdem Sie nun für Ihre Tochter die treffende Diagnose erhalten hatten. Wie haben Sie denn in den Schritten danach den Zugang zu möglichen Therapien oder gar neuen Therapieoptionen? Zuweilen findet man da ja sicherlich auch neuartige Substanzen, die sich noch in der klinischen Erprobung befinden. Wie haben Sie diesen Zugang erlebt, nachdem Sie dann die Diagnostik hatten?
Es war für uns sehr schwierig, weil wir haben stundenlang uns mit den Experten, mit mehreren Experten gleichzeitig darüber unterhalten, was bedeutet diese Erkrankung, was passiert da eigentlich? Und alleine da habe ich schon fast aufgehört mit zu denken, weil das war schon herausfordernd, weil man denkt, man kennt Erkrankungen, aber solche Erkrankungen halt nicht. Der nächste Schritt ist, dass die Ärzte in vielen Stunden erklärt haben, was man machen könnte, was zur Verfügung steht zum damaligen Zeitpunkt. Und das hört sich alles relativ einfach an, ist aber unheimlich belastend für die Eltern, wenn es eine Entscheidung für eine Therapie nur unter der Voraussetzung gibt, Pest oder Cholera. Und die Dramatik, vor der wir gestanden haben, war, wir können etwas tun, eine Stammzellentransplantation, die experimentell ist, wo man nicht genau weiß, was ist. Und am Ende könnte stehen, es hat ein bisschen was gebracht, komplette Heilung ist ausgeschlossen, oder es beschleunigt noch die Erkrankung, weil es eine systemische Erkrankung ist. Und vor diesem Hintergrund ist das, was Eltern dann innerhalb kürzester Zeit machen müssen. Wir hatten 2 Wochen für die Entscheidung Zeit. Sie müssen also entscheiden, ich gebe meine Tochter in eine sehr stark belastende Behandlung, vorgeschaltete Chemotherapie, andere Therapien, um dann eventuell eine Chance zu haben. Und das ist sehr viel zu Hause mit sehr viel Weinen verbunden. Das ist mit viel Hilflosigkeit verbunden. Das ist mit unfassbarer Trauer verbunden, ohne dass ein Trauerprozess bereits eingeleitet wurde. Aber Sie sehen, dass es so unwahrscheinlich schrecklich ist. Und das ist so die besondere psychische Belastung, die Eltern in dieser Phase halt durchmachen müssen und gleichzeitig noch ein bisschen lächeln müssen, weil es gibt ja vielleicht etwas. Ja, dann haben Sie Ärzte, die dann aber auch zu Recht sagen, machen Sie es. Und auf der anderen Seite sitzt ein Arzt, ich sehe aber da erhebliche Risiken. Und wenn Sie dann keine Angebote bekommen, auf wen sollen Sie denn vertrauen? Sie müssen diesen Ärzten vertrauen. Das wird dann verdammt schwierig.
Das klingt ja in der Tat nach einem ja kaum erträglichen Dilemma, was man da aushalten muss. Und Sie beschreiben es ja auch so offen. Und dahingehend geht auch so meine letzte Frage. Ich freue mich sehr über Ihre Bereitschaft, auch über so private und schmerzliche Erlebnisse so offen zu kommunizieren. Haben Sie denn wenigstens den Eindruck, dass das Teilen von Erfahrungen von Betroffenen, wie Sie es jetzt auch machen, irgendwie dazu beitragen, das System zu verbessern und zumindest den nachfolgenden Schicksalen ein wenig Erleichterung zu bringen?
Ich hoffe ja, weil was wir machen, ist, dass wir als Patienten darauf hinweisen, hätten wir ein halbes Jahr, ein Jahr früher von dieser Erkrankung gewusst, dann wäre heutzutage eine Therapie möglich, eine moderne Gentherapie. Ja, sehr teuer, aber es wäre möglich. Und das bedeutet für die Person, wenn wir noch ein Zeitfenster haben bis zum Krankheitsausbruch von einem Jahr, von 1,5 Jahren, dann hätte meine Tochter eine realistische Chance gehabt. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Also wenn ich symptomfreie Menschen brauche, dann ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch für eine sehr wichtige Vorsorge plädieren. Und die heißt Neugeborenen-Screening. Und ich glaube, das hat in den letzten Jahren, sage ich mal, sehr stark zugenommen. Das Bewusstsein dafür, die beste Vorsorge, die beste Behandlung ist eigentlich durch ein Screening, wenn eine Behandlungsoption vorliegt. Bei allen anderen muss man überlegen, darf man das machen? Das sind ethische Fragen etc. Aber da bin ich ganz klar und sage, unsere Patientensicht hat dazu geführt, dass das mehr in den Fokus gerückt wurde. Und dafür kämpfen wir.
Freut mich, dass zumindest dieser Erfolg für Sie schon spürbar ist. Herr Scholz, abschließend, was wünschen Sie sich für die Zukunft, für sich, Ihre Familie? Ich höre so ein bisschen, da ist manches einfach jetzt auch zu spät, aber vielleicht doch auch mit Blick in die Zukunft für alle anderen Betroffenen.
Also ein Thema ist für mich ganz wichtig, nicht nur über Kosten für Familien, wie wir es sind, zu sprechen. Wir ziehen relativ viele Gelder aus dem Sozialsystem ab, aber es ist eine gute Anlage, weil es Lebensqualität für die betroffene Person bringt. Mir ist wichtig, dass auch in Zukunft Forschung vorangetrieben wird. Abgesehen davon, dass wir davon nicht mehr profitieren, ist es für mich für die nachkommenden Generationen, da muss man ja in längeren Abständen sprechen, dass wir Gen- und Zelltherapie vorantreiben, dass wir den Mut besitzen, auch als Gesellschaft oder auch aus Politik, vielleicht Bürokratien abzubauen, die derzeit sehr hinderlich sind, um Forschung am Standort Deutschland zu ermöglichen. Und wenn wir dann, sage ich mal, über die einzelnen Medikationen dann sprechen, dann geht es darum, lassen Sie uns überlegen, wie wir das machbar machen können, wie also ein reiches Land wie Deutschland glücklicherweise noch ist, wie das umgesetzt werden kann. Und abschließend würde ich sagen, ne, was heute noch nicht möglich ist, das ist für mich so der Leitgedanke, ist morgen vielleicht schon möglich und wird vielen Menschen mit seltenen Erkrankungen eine viel bessere Zukunft, vielleicht sogar eine Zukunft ohne Erkrankung, die ohne Behandlung nicht möglich gewesen wäre, zu haben.
Ja, ganz vielen Dank, Herr Scholz, für das Teilen Ihrer doch sehr persönlichen Geschichte, auch für Ihre tiefen Einblicke. Ich denke, es ist allen klar geworden, dass noch ganz viel getan werden muss, um die Diagnosewege für seltene Erkrankungen zu verbessern. Das war unsere heutige Folge über die diagnostische Odyssee bei seltenen Erkrankungen. Wenn auch Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder jemanden kennen, der davon betroffen ist, zögern Sie nicht, Ihre Geschichte zu teilen. Nur gemeinsam können wir etwas verändern. Herr Scholz, ganz vielen Dank, dass Sie da waren. Ich habe mich sehr über unser Gespräch gefreut und für alle an den Zuhörern. Empfangsgeräten. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund und achten Sie aufeinander.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast erscheint in Kooperation mit der F-Beta GmbH und der DSAI, der Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte e.V., im Auftrag der Pharming Group NV. Weitere Informationen, Referenzen und mehr findest du in den Shownotes dieser Folge.